Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er unsere Herzen öffnet, dass sein Wort uns neu macht. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Evangelium für den Sonntag Septuagesime steht bei Matthäus im 20. Kapitel. Jesus spricht: In das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, erst um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch, ein jeder, seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Der Hausherr antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Herr, segne an uns dieses dein Wort. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wissen, beim Geld hört der Spaß auf. Ein Skandal. Das ist offensichtlich eine Ungerechtigkeit. So kann man nicht mit hart arbeitenden Leuten umgehen. Gucken wir mal rein in die Situation dieses Gleichnisses, das uns Jesus da erzählt. Ein Herr und Weinbergsbesitzer geht auf den Markt. Man könnte sagen, er geht auf den Arbeitsmarkt. Er will Tagelöhner anwerben für seinen Weinberg. Die Ersten folgen ihm schon früh am Morgen. Man wird auch einig über den Lohn, den gibt's abendbar auf die Hand, ein Silbergroschen. Aber jetzt geht dieser Herr an diesem Tag noch vier weitere Male auf den Markt. Und die letzten Arbeiter folgen ihm eine Stunde vor Arbeitsende. Und dann kommt die Lohnauszahlung. Und was passiert da? Die am wenigsten gearbeitet haben, nämlich nur eine Stunde, die bekommen als Erste ihren Lohn. Da stimmt schon mal was nicht. Aber dann das. Die letzten Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben, bekommen einen Silbergroschen, Und die, die den ganzen Tag in der brütenden Hitze schuften, die bekommen genauso viel. Das provoziert Widerspruch. Bei den Langarbeitern, da heißt, sie murrten gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Da muss man schon mal fragen, finden wir das gerecht, wie hier entlohnt wird? Der Widerspruch kommt ja wahrscheinlich nicht nur bei den langen Arbeitern auf, sondern auch bei uns. Wer so lang geschuftet hat, der kann doch nicht gleich viel kriegen wie einer, der bloß eine Stunde gearbeitet hat. Es gilt doch das Prinzip, Leistung muss sich lohnen. Ihr merkt, dass uns Jesus mit diesem Gleichnis provoziert und herausfordert. Und jetzt kommt ja noch der Gipfel. Es ist völlig klar, dass er mit diesem Hausherrn Gott meint und sagt, so wie der Hausherr handelt Gott. Und da kommt sofort die Frage, ja, ist denn Gott ungerecht? Jetzt wisst ihr, Menschen haben ein ganz ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Das geht schon im Sandkasten los. Da könnte man, ich sage es mal ironisch, fragen, komisch, dass es da so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Was kriegen wir jetzt von der Antwort auf diese scheinbare Ungerechtigkeit? Der Hausherr sagt zu den Langarbeitern, habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mir gehört? Das ist die erste Antwort. Und ich glaube, diese Antwort, die haben wir vergessen. Was steckt da drin? Dass Gott absolut souverän ist. Dass er entscheidet und handelt, wie er will und nicht, wie wir meinen, dass er sollte. Gott ist souverän. Jetzt muss man ja sagen, es ist heutzutage Mode geworden, dass Leute so über Gott oder so zu Gott reden, wie so ein alter Lehrer zu einem Schüler, der was ausgefressen hat. Du, jetzt kommst du mal her. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? So wird heutzutage zum Teil über Gott geredet. Da gibt's nur eine Antwort. Wer bist du denn, Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Das sündige Geschöpf beurteilt den allmächtigen Schöpfer. Was für eine Vermessenheit. Wo ist unsere Gottesfurcht geblieben heutzutage? Was ich jetzt nicht meine, das muss ich dazu sagen, ich meine es nicht den Fall, dass jemand was ganz Schlimmes erlebt und deswegen ins Fragen und ins Klagen kommt. Das verstehen wir alle, das meine ich nicht. Ich meine in diese leichtfertige Haltung, mit der sich der moderne Mensch aufplustert, was bildest du dir ein, Gott? Das ist so eine leichtfertige Haltung, das meine ich. Gott aber ist souverän, er tut, was er will, Punkt. Das ist die erste Antwort. Aber das ist nicht die entscheidende Antwort, die uns dieses Gleichnis gibt. Wenn es so wäre, dann bliebe Gott der Unnahbare, der große Unbekannte, der macht, was er will. Es gibt noch eine andere Antwort. Das erste ist, zunächst mal muss man festhalten, dass die da so lange schuften im Weinberg, die werden nicht um ihr Recht gebracht. Sie bekommen genau den Lohn, den der Hausherr mit ihnen vereinbart hat und mit dem sie auch zufrieden waren. Die kriegen das. Ihr Problem ist was ganz anderes. Da kommen wir gleich drauf zurück. Jetzt die eigentliche Frage. Warum gibt der Hausherr den einstündigen Arbeitern genauso viel Lohn wie den langen Arbeitern? Was ist die Antwort? Er tut es aus reiner Güte und Barmherzigkeit. Er tut es aus reiner Güte und Barmherzigkeit. Wir wissen von diesen einstündigen Arbeitern, dass die den ganzen Tag auf dem Markt gestanden haben. Luther übersetzt, dass sie sind müßig gestanden, aber deswegen, weil sie keiner angeworben hatte. Das sind Arbeitslose. Und diesen Arbeitslosen, die holt der Herr in seinen Weinberg und für ihre kurze Arbeit gibt er trotzdem den vollen Lohn. Und jetzt muss man sagen, warum? Würde er nur den Lohn für eine Stunde auszahlen, dann wären diese Männer nicht in der Lage, für diesen Tag sich und ihre Familie zu ernähren. Deswegen gibt der Hausherr den vollen Lohn, damit sie genug zum Leben haben. Das ist der eigentliche Grund für seine vermeintliche Ungerechtigkeit. Man kann also sagen, das ist eine Ungerechtigkeit aus Gnade. Eine Ungerechtigkeit aus Gnade, weil er nicht will, dass die hungern müssen, auch wenn sie nur eine Stunde bei ihm gearbeitet haben. Das heißt, es ist kein verdienter Lohn, den er auszahlt. Das ist Gnadenlohn. Gnadenlohn. Jetzt war ich bisher noch ganz in dem Bild von dem Weinberg, was das Gleichnis gibt. Jetzt müssen wir das mal übertragen. Was will denn Jesus? Es geht Jesus um das Himmelreich. Und zwar um die Frage, Zugang zum ewigen Leben. Wer hat Anteil, wer bekommt Anteil am Reich Gottes? Und genau in dieser Frage gab es mit Jesus damals einen gewaltigen Skandal, mit viel Sprengstoff. Die frommen Juden damals, die waren maßlos empört über Jesus, weil er Leuten, die als große Sünder galten, Zöllner und so ein Abschaum, wie man damals gesagt hat, weil er gerade diesen Leuten Anteil gegeben hat am Reich Gottes. Es sagt sich so leicht, das muss man sich mal vorstellen aus der Sicht eines Pharisäers. Der hat sein ganzes Leben, alle Energie darauf verwendet, das Gesetz Gottes ganz, ganz genau einzuhalten. Und der empfindet es natürlich als eine Riesenungerechtigkeit, dass ausgerechnet so ein Zöllner Anteil am Reich Gottes bekommen soll. Das hat er nicht verdient. Ganz einfach. Das war die Situation bei Jesus, dieser Riesenskandal. Jesus gibt solchen Anteil am Reich Gottes. Und dann haben wir eine Generation später das Problem wieder. Es gibt in den ersten christlichen Gemeinden Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und die haben sich ihr ganzes Leben streng an die Gesetzesmose gehalten. Und da hatten manche schwer daran zu kauen, dass jetzt plötzlich auch Heiden Anteil am Reich Gottes bekommen sollen. Das hatten die doch nicht verdient, wirklich nicht. Das ist genau das Problem, um das es hier in dem Gleichnis geht. Jetzt können wir mal fragen, wie ist es denn bei uns heute? Ernst gemeinte Frage. Gibt's bei uns auch dieses Problem, dass wir bei manchen denken, um Himmels Willen, was soll denn der zur Gemeinde Jesus gehören? Also ich habe ja schließlich mein ganzes Leben fromm gelebt und jetzt kommt da so ein Dahergelaufener an. Ich weiß nicht, ob es das bei uns auch gibt. Jetzt ist bei dem Gleichnis eines wichtig. Alle Arbeiter, alle, die folgen der Werbung des Herrn. Es kommt für mich darauf an, lasse ich mich vom Herrn rufen. Lasse ich mich von Jesus berufen, ihm zu dienen, so wie die Arbeiter dem Herrn dann dienen. Stelle ich mein Leben in seinen Dienst, ist mein Leben ein Gottesdienst, ein Dienst für Gott. Und das ist es, genau das, sich rufen lassen. Das haben alle Arbeiter gemacht, alle. Ob die jetzt den ganzen Tag gearbeitet haben oder ganz spät dazugekommen sind, sie sind dem Ruf des Herrn gefolgt und sie dienen ihm. Alle bekommen den Lohn, weil sie sich haben rufen lassen. Darauf kommt es an. Lasse ich mich rufen vom Herrn. Und es ist nichts anderes als ein großes Drama, wie viele bei uns auf dem Marktplatz stehen und den Ruf nicht hören. Den Ruf Gottes nicht hören, sich nicht rufen lassen. Jetzt müssen wir nochmal genauer gucken auf diese Langzeitarbeiter. Weil wir, glaube ich, bei denen was finden, was uns alle ausmacht. Warum sind die eigentlich so verärgert? Ich habe ja gesagt, die bekommen genau das, was sie mit dem Chef ausgemacht haben. Und deswegen sagt der Hausherr auch zu Recht, ich tue euch kein Unrecht. Das Problem ist, die stören sich faktisch an der Barmherzigkeit des Herrn. Die stören sich an der Barmherzigkeit des Herrn. Und gerade mit dieser unerwarteten Barmherzigkeit, da kommen wir manchmal nicht zurecht. Diese Männer stören sich daran, dass der Herr mit seiner Barmherzigkeit die menschlichen Maßstäbe völlig verwirrt. Der hat weniger gearbeitet, der muss auch weniger kriegen. Der verwirrt die menschlichen Maßstäbe. Und dann kommt der Satz, siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? Wenn man den Satz übersetzt, dann heißt es dort, ist dein Auge schlecht, weil ich gütig bin? Ist dein Auge schlecht, weil ich gütig bin? Wann hattet ihr das letzte Mal ein schlechtes Auge? Ich meine jetzt nicht irgendwelche Splitter oder sowas. Was hier gemeint ist, ist ein Auge, das missgünstig auf den anderen guckt. Hier ist schlicht Neid gemeint. Nichts anderes als Neid. Und das ist einer der häufigsten Sünden. Wann war es das letzte Mal? Ich muss keine zwei Tage zurückgehen bei mir. Neid ist eine der häufigsten Sünden. Und was ist das eigentlich, Neid? Ich gönn's dem anderen nicht. Das Problem hinterm Neid ist immer ein gestörtes Gottesverhältnis. Ich drück nämlich mit meinem Neid aus, Gott gibt mir selbst nicht genug. Gott gibt mir nicht genug. Wenn ich nämlich der Überzeugung bin, Gott gibt mir alles, was ich brauche, dann habe ich gar keinen Grund, dem anderen was zu missgönnen. Besteht kein Grund. Der Neid ist es hier. Ihr kennt wahrscheinlich, kleines Rätsel, eine Person aus dem Neuen Testament, wo genau dasselbe passiert wie bei den neidischen Arbeitern. Preisfrage? Genau dasselbe Problem wie bei den neidischen Arbeitern. Ich habe keinen Preis ausgelobt, deswegen funktioniert's nicht. Der Bruder des verlorenen Sohns. Der Bruder des verlorenen Sohns, der ärgert sich über die Barmherzigkeit seines Vaters gegenüber seinem Bruder. Warum? Der hat's nicht verdient. Warum ärgert er sich eigentlich, der ältere Bruder? Der hat eigentlich alles. Der ist beim Vater und der Vater sagt ihm sogar, alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Was kann man denn mehr haben, als beim Vater zu sein? Und trotzdem ist der neidisch. weil der andere Barmherzigkeit erfährt, die er nicht verdient hat. Kennt ihr das, dass wir immer mal wieder anfangen, mit Gott zu rechnen? Ich gebe dir, dann gibst du mir. Ich gebe dir, ich gehe in Gottesdienst, ich bete viel, aber dann musst du mir schon auch meine Bitten erfüllen. Jetzt war ich so fromm und trotzdem gibst du mir nicht, was ich will. Dass wir mit Gott ein bisschen in so einen Handel kommen, wie so ein Krämer. Ich gebe dir was und dann musst du mir aber auch was geben. Ich bin fromm und dann gibst du mir, was ich will. Das habe ich doch verdient. Achtet mal darauf, ob wir mit Gott ein bisschen handeln manchmal, Handel treiben. Da kommt mir schon mal die Frage auf, was habe ich denn verdient? Was habe ich denn verdient? Dass ich ins Himmelreich komme, habe ich das verdient? Klare Antwort, nein. Ins Himmelreich komme ich allein aus Gnade, allein durch Gottes Barmherzigkeit. Nicht, weil ich es mir verdient habe, sondern weil Jesus teuer dafür bezahlt hat mit seinem Blut. Er hat mir den Zugang zum Vater erkauft, teuer erkauft. Das ist jetzt die gut protestantische Antwort, allein aus Gnade. Jetzt ist es aber interessant, dass Jesus das mit dem Lohn nicht einfach zurückweist. Wir haben direkt vor unserem Gleichnis, gibt es einen ganz überraschenden Redewechsel. Da fragt Petrus ganz unverblümt, Petrus immer unverblümt, eine Frage, die sich vielleicht ein frommer Christ gar nicht trauen würde zu fragen. Der fragt, was bringt's eigentlich, Jesus dir nachzufolgen? Was bringt es eigentlich, Christ zu sein? Jetzt müsste ich natürlich 4 Predigten halten an der Stelle. Der Petrus fragt tatsächlich Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Was kriegen wir dafür? Da schaudert es ein bisschen, ob der Petrus da nicht eigentlich auf seinen Verdienst pocht. Und jetzt wundert man sich, dass Jesus den Petrus nicht zurechtweist, sondern der geht auf ihn ein und der sagt den 12 was und dann sagt er uns was. Was ihr aufgebt, was ihr verlasst, um meines Namens willen, das werdet ihr 100-fach empfangen. Das werdet ihr 100-fach empfangen, das ewige Leben erben. Jetzt ist es so, dass uns unser Christsein eigentlich gar nicht viel kostet. Wenn wir überlegen, was es unseren Geschwistern kostet, die verfolgt werden, denen kostet das Christsein ziemlich viel. Wer sich von Jesus in die Nachfolge rufen lässt, wer ihm dient, der bekommt einen Gnadenlohn, nämlich das ewige Leben. 100-fach werdet ihr es empfangen. Und das ist so ein gewaltiges Geschenk, das kann man in Worte nicht fassen. Aber ich denke mal, eines ist klar. Wenn ich mal als Nachfolger Jesu im Himmel stehe, dann werde ich über mich selber den Kopf schütteln, wie wenig ich manchmal gejubelt habe über diese Herrlichkeit, die er mir versprochen hat und in der ich jetzt stehe. Ich werde den Kopf über mich schütteln, wie wenig ich mich manchmal gefreut habe über diese Verheißung. Ihr werdet als Gnadenlohn das ewige Leben bekommen. Und umgekehrt muss man auch sagen, wer sich nicht hat rufen lassen, der wird in der Ewigkeit entsetzt sein, mit was für scheinbar wichtigen Dingen er sein Leben verplempert hat. Das gehört auch zur Wahrheit. Und genauso ist es auch mit dieser Arbeit im Weinberg des Herrn, dass ich dem Herrn diene. Und ich mache es jetzt zum Schluss an einem Beispiel. Da ist ein alter Mensch und der jammert verständlicherweise, Mensch, ich konnte früher so viel und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das gerissen. Und jetzt sitze ich nur noch da und ich kann nur noch beten und Fürbitte halten. Ich sage euch eins, liebe Schwestern, liebe Brüder. Wenn der in der Ewigkeit steht, der wird überrascht sein. Der wird überrascht sein, dass sein wertvoller Dienst gar nicht der war, wo er das gemacht hat und das gerissen hat in seiner Jugend. Der wird überrascht sein, dass sein wertvoller Dienst das Gebet und die Fürbitte der schwachen Hände war. Alle Arbeit, die wir im Reich Gottes tun, und sei es das einfachste Gebet, darüber, das wird uns noch eine Riesenfreude werden. Wir werden uns noch wundern, dass das der wertvollste Dienst war. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.